Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Eva.
Hallo Sabine.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal wünsche ich noch ein frohes neues Jahr 2025. Wir senden ja immer jeden zweiten Freitag im Monat. Also diese Folge wird am 10. Januar ausgestrahlt. Da kann man ja noch frohes neues Jahr sagen. Wir hatten in der letzten Folge ja schon gesagt, dass wir aufgrund dessen, dass sich die Ereignisse so ein bisschen überschlagen, Stichwort Neuwahl, eine Planänderung gemacht haben. Wir haben nämlich in der Dezemberfolge uns dem sogenannten Wirtschaftswahlkampf gewidmet, spontan, und haben dafür ein anderes Thema, nämlich das Thema Steuerpolitik, verschoben. Ursprünglich wollten wir eigentlich im Januar eine kleine Winterpause machen, aber eben auch aufgrund dieser Ereignisse, weil wir alles jetzt im Zeichen des Wahlkampfs hier behandeln müssen, zwangsläufig, machen wir jetzt im Januar doch eine Folge, und zwar genau zu diesem Thema Steuerpolitik. Eva, du hast dafür mit der Julia Jirmann ein Interview geführt, und zwar schon im Vorfeld, wo wir jetzt einige für uns relevante und auch prägnante Teile senden und kommentieren wollen. Und vorab möchte ich vielleicht noch kurz sagen, dass wir hier unter leicht erschwerten Bedingungen diese Folge aufnehmen. Wir sind nämlich nicht, also zumindest ich bin nicht im Studio, weil ich etwas, hört man vielleicht, angeschlagen bin. Und damit wir uns nicht anstecken, bin ich hier remote zugeschaltet. Aber ich hoffe, dass man das nicht so sehr merkt. Eva, jetzt nochmal zurück zu Julia Jirmann. Julia arbeitet beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Das ist ein Verein, in dem sich Gewerkschaften und Kirchen, aber auch entwicklungspolitische Organisationen zusammengeschlossen haben, soziale Bewegungen und so weiter, die sich dem Thema Steuergerechtigkeit widmen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Eva, ist das dann doch ein relativ kleines Team, was dann ganz hervorragende Arbeit leistet, oder?
Ja, das muss man unterstreichen. Also ich gucke immer wieder sehr gerne auf die Webseite des Netzwerks Steuergerechtigkeit, weil die wirklich sehr viele, sehr gute Studien machen und das vor allem immer auch sehr anschaulich aufbereiten. Und ich habe für diese Folge eben mit Julia Jirmann gesprochen. Sie hat Volks- und Betriebswirtschaftslehre studiert sowie auch Wirtschaftsrecht. Und das fand ich jetzt auch nochmal ganz interessant für mich. Sie hat vor ihrer Arbeit beim Netzwerk für die große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG gearbeitet und den Bund der Steuerzahler. Das heißt, sie bringt sehr unterschiedliche Perspektiven für ihre Arbeit mit. Und jetzt ist sie eben beim Netzwerk Steuergerechtigkeit und beschäftigt sich da vor allem mit den Themen Vermögen, Erbschaften, hohe Einkommen und natürlich mit allen steuerrechtlichen Fragen, die damit zu tun haben. Und mit ihr habe ich eben ein längeres Interview geführt zu dem ganzen Thema Umverteilung und vor allem auch, kommt in dem Interview eigentlich sehr schön raus, Steuerpolitik ist immer auch Klassenpolitik, ja. Also es hat sozusagen immer einen ziemlich deutlichen Bias, dass die Vermögenden und die sehr reichen Menschen in diesem Land von der Steuerpolitik eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten, ja, bevorteilt werden, während Lohnabhängige, ja, relativ hohe Steuersätze im realen Leben immer noch bezahlen müssen, für die sozusagen längst nicht die Steuererleichterungen greifen, die für die Hochvermögenden in diesem Land greifen.
Mhm. Im Moment ist es ja, wenn ich das richtig verfolge, in den letzten Wochen auch alles im Zeichen dieses sogenannten Wirtschaftswahlkampfes so, dass rauf und runter auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen dargelegt wird, dass es zwar nach außen immer so aussieht, ja, die gut verdienen, bezahlen ja auch mehr Steuern, dass es aber unterm Strich überhaupt nicht so ist und eigentlich Deutschland sogar ein Niedrigsteuerland ist. Und da wird auch Julia Jirmann ganz oft derzeit dafür interviewt, ne?
Ja, das finde ich auch sehr gut, dass das passiert. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass wir dieses Thema Umverteilung ganz stark pushen. Für mich gibt es da eigentlich drei ganz wichtige Gründe, warum wir das tun sollten. Auf die würde ich gerne ganz kurz eingehen. Zum einen ist es ja einfach so, wir alle merken, das Leben wird immer teurer. Und das ist auch in diesem Jahr wieder so. Ja, also wir haben jetzt steigende Zusatzbeiträge in den Krankenkassen. Wir haben die Kfz-Versicherungen, die teurer werden, die Netzentgelte beim Strom, Benzin unter anderem wird teurer wegen der Anhebung des CO2-Preises. Das Deutschland-Ticket kostet mehr und vieles mehr. Und diese Erleichterung, die es auf der anderen Seite gibt, also Erhöhung Kindergeld oder auch diese leichten Veränderungen bei der Einkommenssteuer, die wiegen das halt bei weitem nicht auf. Und wir haben ja auch in den letzten Folgen schon öfter darüber geredet, dass viele Menschen immer noch unter der Inflation leiden. Und von daher ist das der eine wichtige Aspekt, weshalb Umverteilung für mich so wichtig ist, also Umverteilung eben mal andersrum, nämlich von oben nach unten, weil wir da einfach ein soziales Gerechtigkeitsproblem haben und weil einfach ja auch Studien zeigen und der gesunde Menschenverstand einem sagt, wenn die Leute erleben, dass sie immer weniger in der Tasche haben und einige ganz wenige immer mehr, dann ist es einfach ein Ungerechtigkeitsgefühl und das führt dann auf lange Sicht auch dazu, dass man so den Glauben in die demokratischen Institutionen verliert, ne?
Ja, genau. Die anderen Sachen noch?
Ja, und die anderen Sachen, zum einen sind es halt haushaltspolitische Gründe. Also klar ist, wir müssen an die Schuldenbremse ran, die muss reformiert werden. Und vieles in einem Staat kann und muss kreditfinanziert werden an wichtigen Investitionen. Aber wir haben einfach so große Bedarfe. Und auch bei laufenden Ausgaben jetzt zum Beispiel für Personalkosten, da ist es schon sinnvoller, das aus den Steuermitteln zu bestreiten. Und das bedeutet aber, dass wir deutlich höhere Steuereinnahmen brauchen, ne? Und die müssen wir einfach holen bei den Leuten, die wirklich mehr als genug Geld in diesem Land haben, damit wir eben ja soziale Infrastrukturen, die soziale Daseinsvorsorge ausbauen können, aber auch einfach bessere Leistungen in den Versicherungssystemen aufbauen können. Also Rente, Gesundheit, Pflegesystem, ne? Also Armut und Altersarmut, die wachsen seit Jahren. Und da fand ich jetzt auch nochmal total interessant, dass im Dezember der Paritätische Wohlfahrtsverband wirklich nochmal eine wegweisende neue Studie vorgelegt hat. Die haben nämlich auf Grundlage von Zahlen des Statistischen Bundesamts berechnet, wie viel Einkommen den Menschen überhaupt noch bleibt, wenn die Wohnkosten abgezogen werden. Das konnte man oder hat man bis dato nämlich noch nie so berechnet. Und wenn man das erstmal abzieht, also was müssen Menschen für überteuerte Mieten ausgeben in diesem Land, dann kommt nämlich laut Paritätischem Wohlfahrtsverband daraus, dass wir nochmal 5,4 Millionen mehr Menschen haben, die von Armut betroffen sind. Und ich glaube, das zeigt einem einfach nochmal ganz, ganz deutlich, dass wir ein Gegensteuern brauchen in auch den, natürlich, wir brauchen eine andere Mietenpolitik, wir brauchen aber eben auch, ja, eine andere Förderung für sozialen Wohnungsbau und dafür braucht es deutlich mehr Geld. Und der dritte Grund, den ich extrem wichtig finde, das sind eben die machtpolitischen Aspekte, ja. Also enormes Vermögen schafft politische Macht über Einflussnahme, über Lobbyarbeit, über Beziehungen. Und ich glaube, uns allen ist das Extrembeispiel, Stichwort Elon Musk, in den letzten Wochen und Monaten vor Augen geführt worden. Das ist ja der reichste Mann der Welt, über 400 Milliarden US-Dollar Vermögen. Und wir sehen ja alle, was passiert, wenn so jemand so viel politischen Einfluss gewinnt und wenn er eben auch Zugriff hat auf so mächtige Social-Media-Plattformen und damit eben Politik ganz massiv beeinflussen kann. Und ich glaube, oder uns sollte es darum gehen, aber nicht so weit zu gucken, denn wir haben genug Vermögende in unserem Land und wissen, dass auch die politisch sehr viel Einfluss nehmen in ihrem Sinne. Und da geht es einfach auch eigentlich um sehr wenige Familien. Ja? Julia wird das nachher auch nochmal genauer aufdröseln, aber wir sprechen hier von 249 geschätzten Milliardenvermögen in diesem Land, also geschätzt, weil man das ja statistisch leider gar nicht so richtig erfassen kann. Die Reichen und Vermögenden machen sich unsichtbar sozusagen. Und
verstecken sich.
Ja, also das Vermögen ist eben, wird halt nicht so erfasst, ne? Da wissen wir immer noch zu wenig drüber. Und diese Milliardenvermögen, knapp 250, die verteilen sich auf gerade mal 4.300 Haushalte. Und da wird einem schon bei dieser Zahl irgendwie einfach klar, wenn immer diese Debatten geführt werden, dass man um die Ohren gehauen bekommt, ja, ihr wollt jetzt auch irgendwie den Mittelstand stärker belasten mit eurer Steuerpolitik und wir alle müssen drunter leiden, wenn eine Vermögenssteuer kommt. Ja, das ist einfach völliger Quatsch. Und das schauen wir uns heute auch nochmal genauer an und schauen auch nochmal auf ein paar der reichsten Familien. Ich will schon mal ein paar Namen hier nennen. Also zum Beispiel der reichste Mann in Deutschland ist laut so reichen Listen Klaus-Michael Kühne. Der ist groß geworden im Logistikbereich, Hapag-Lloyd unter anderem. Dann gibt es andere Namen wie Dieter Schwarz, dem die Einzelhandelsketten Lidl und Kaufland unter anderem gehören, aber auch die Albrecht-Familie mit dem Einzelhandelsunternehmen Aldi. Susanne Klatten und Stefan Quandt, die BMW-Erben, die werden heute auch noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen von Julia. Ja, und das sind alles so Namen, die man sich merken sollte und wo man auch noch mehr findet, wenn man jetzt zum Beispiel in die Reichenliste guckt, die das Forbes-Magazin immer erstellt und auch tagesaktuell erstellt. Da kann man nämlich einfach mal suchen nach den reichsten Personen in Deutschland und dann kriegt man eine ganze Latte von Leuten aufgezählt, deren Namen man vielleicht noch nie gehört hat, aber die über unglaublich viel Vermögen verfügen.
Wobei ich noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt einsteigen in das Interview, sagen möchte, dass ich persönlich die Konzentration auf die reichen Menschen, egal ob es in diesem Land oder weltweit, da habe ich immer noch ein bisschen Bauchschmerzen damit, auch wenn wir jetzt uns nur auf die Steuerpolitik konzentrieren, weil dass es überhaupt Menschen gibt, die überdurchschnittlich und unglaublich absurd reich sind, hat damit zu tun, dass sie die Macht haben, andere für sich arbeiten lassen zu können. Und das ändert man jetzt erstmal weder mit, dass man denen was wegnimmt, noch, also zum Beispiel über Steuerpolitik, ne? Oder erstmal Punkt, genau, das ändert man damit erstmal nicht. Man setzt quasi dann hinten an. Also wenn alles schon gelaufen ist, die sind schon reich geworden und jetzt sollen sie von diesem Reichtum was abgeben. Und das führt dann eben dazu, dass die Leute oft erschrecken, wenn man dann so Reichenkritik übt, dass man sagt, ah, die Linken wollen schon wieder enteignen, die wollen den Leuten wieder was wegnehmen, ne? Und das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, weil im Grunde genommen müssten die Bedingungen verändert werden, unter denen überhaupt so ein unglaublicher Reichtum entsteht. Nichtsdestotrotz ist es angesichts des Standes der öffentlichen Debatte, die immer noch davon geprägt ist, dass Reichtum durch persönlichen Einsatz und Fleiß kommt, trotzdem wichtig, da nochmal hinzugucken und zu sagen, okay, es gibt eben zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, alles ist schon gelaufen. Wir, die Reichen, sind schon reich geworden über die Ausbeutung der Arbeit anderer. Und die andere Ebene ist, das jetzt schon vorausgesetzt, die Art und Weise, wie diese Schere zwischen Arm und Reich unter anderem durch Steuerpolitik auseinandergeht, gucken wir uns jetzt unabhängig davon trotzdem mal an. Weißt du, wie ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Da würde ich dir auch zustimmen. Und das sind halt wieder diese zwei Ebenen, ne? Einer Kritik, die nochmal viel grundsätzlicher ansetzen muss und auch nochmal sowieso die Strukturen in den Blick nehmen muss, die eigentlich dahinter stecken. Und denke ich jetzt mal, vor allem jetzt auch in den Wahlkampfzeiten, ja, so ein eher nochmal vielleicht im Alltagsverstand der Menschen ansetzender Take, wo man sagt, okay, das ist zwar nicht alles, aber es ist ein extrem wichtiger Bereich, dass wir es jetzt irgendwie mal schaffen müssen, dass wir zu einer Umverteilung von oben nach unten kommen, statt wie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer andersrum, ne, von unten nach oben.
Okay.
Ja. Ja, und wir reden heute auch nochmal über so ein paar Mythen, die eben mit so einem Umsteuern oder mit einer Rückverteilung, die da immer wieder gerne bedient werden. Und ich finde, ein so ganz typisches Ablenkungsmanöver, das möchte ich direkt mal so vorweg schicken, bevor Julia Jürmann nachher auf andere noch eingeht, das ist auch immer diese Debatte, dass wenn wir über Vermögen reden wollen und die Hochvermögenden in diesem Land, dass dann andere immer gerne so mit der Einkommensstatistik kommen, ne? Also das heißt mit den Verteilungsverhältnissen bei den Lohneinkommen. Und da muss man mal sagen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und das ist zwar auch interessant, da immer mal wieder drauf zu gucken, aber da spielt nicht die eigentliche Musik, ne? Die wirklich Vermögenden, die Unternehmensbesitzerinnen, die AnteilseignerInnen in diesem Land, die gehen ja nicht für Löhne arbeiten, wie du ja gerade gesagt hast, ne? Die haben Vermögen. Und von daher ist der entscheidende Blick eben immer der Blick auf die Vermögenskonzentration in diesem Land. Ja, also dann steigen wir mal ein mit dem Interview von und mit Julia Jürmann und vielleicht vorweg nochmal Blick auf den Wahlkampf. Du hattest es erwähnt, Sabine, da wollen wir euch auch nochmal ganz herzlich unsere letzte Folge zum Nachhören ans Herz legen, die Folge 11. Und da haben wir ja schon gesprochen darüber, dass vor allen Dingen die Union, aber auch die FDP den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder flott machen wollen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und das unter anderem über Steuersenkungen für Unternehmen. Und Steuersenkungen für die Vermögenden in diesem Land. Und da bin ich dann eingestiegen, auch mit einer Frage an Julia. Ich wollte nämlich, bevor wir über die Vermögensverteilung in diesem Land sprechen, von ihr erstmal hören, bringt solch eine Politik tatsächlich mehr Investitionen? Also wenn man für die Unternehmen die Steuern senkt oder eben nicht? Und da hören wir jetzt mal in die erste Antwort von Julia rein.
Genau, also wenn wir die Diskussion verfolgen, wenn wir jetzt uns überlegen, was wollen wir denn mit Unternehmenssteuersenkungen, dann geht es ja darum, dass Politik damit will, dass Investitionen angereizt werden bei den Unternehmen, dass das Wirtschaftswachstum dadurch einsetzt. Was wir aber wissen aus Studien, auch von sehr konservativen Forschungsinstituten, Auftragsstudien der Unternehmensverbände, Unternehmenssteuersenkungen mit der Gießkanne bringen kaum nennenswerte Investitionen und fast kein Wirtschaftswachstum. Und sie finanzieren sich vor allem auch überhaupt nicht selbst. Und sie sind aber wahnsinnig teuer natürlich und auch mit Blick auf die Schuldenbremse im Prinzip eigentlich auch nicht zu finanzieren. Was wir auch wissen, ist, dass es Möglichkeiten dennoch gibt, Unternehmen zu Investitionen anzureizen. Und das wären beispielsweise zeitlich befristete Sonderabschreibungen auf Investitionen, weil Unternehmenssteuersenkungen mit der Gießkanne führen auch dazu, dass einfach angesparte, nicht investierte Gewinne steuerlich entlastet werden. Vor allem verteilungspolitisch gehören natürlich Unternehmen und vor allen Dingen sehr große Unternehmen, die Gewinne ansparen, vermögenden Menschen. Und so verteilungspolitisch ist das relativ eindeutige Maßnahme, die oberen und reichen Menschen zu entlasten.
Ja, das war Julia. Und vielleicht muss man einfach nochmal zwei fachliche Ausdrücke, die sie benutzt, ganz kurz nochmal erklären. Sie spricht ja da einmal von den Sonderabschreibungen, sagt, zeitlich befristete Sonderabschreibungen wären viel besser dafür geeignet, Investitionen anzureizen. Und Abschreibungen, wer Steuererklärungen macht, hat da vielleicht schon mal mit zu tun gehabt, wenn er sich eine größere Anschaffung geleistet hat, einen Computer oder so. Solche Güter nutzen sich ja ab und dafür darf man dann jährlich einen bestimmten Betrag beim Finanzamt ansetzen, der die Steuer eben senkt. Und im großen Stil ist das, was Julia hier meint, ne? Also dass zusätzlich und zeitlich befristet solche Sonderabschreibungen den Unternehmen gewährt werden könnten, quasi wie so weitere Freibeträge, die die Unternehmenssteuern dann mindern. Der Vorteil daran ist eben diese zeitliche Begrenzung. Also das ist dann nichts, was man steuerlich festschreibt für immer und dann eben auch nicht mehr aus der Welt bekommt, sondern das sind temporäre Maßnahmen, die dann deutlich sinnvoller wären als Unternehmenssteuersenkungen.
Also was Julia da gerade festgestellt hat, nämlich die Kritik lautet ja so, dass man eigentlich mit einer bestimmten Politik gerne Investitionen anreizen möchte, aber das gelingt gar nicht. Die Unternehmen investieren deshalb gar nicht unbedingt mehr. Im Gegenteil, es werden eher die Begünstigten noch mehr begünstigt. Das ist ja die Kritik, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und ich würde ja irgendwie denken, allein schon der Wunsch und der Wille, Investitionen anzureizen, ist in sich schon ein Problem, weil Wirtschaftswachstum und Investitionen bedeutet im Grunde genommen, dass die Unternehmen Kapital investieren, um hinterher mehr Kapital zurückzukriegen. Das heißt, im Grunde genommen ist es eine Investition, die Unterstützung von Profit machen können, ne? Und das geht natürlich tendenziell immer auf Kosten von Arbeit, also von Lohnkosten und auf Kosten von dem Einsatz von Naturressourcen. Insofern finde ich, ist eine Politik zugunsten von mehr Investitionen immer ein Problem. Es sei denn, man bindet die Investitionen an Auflagen. Ja, also man sagt, okay, wir wollen gerne, dass die Unternehmen investieren, aber die Arbeitsbedingungen müssen gut sein, die Natur muss ressourcenschonend eingesetzt werden dafür und, und. Das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion. Ich will nur sagen, dass sich die Kritik von Julia hier mal noch einen Schritt weiter treiben würde, als einfach nur zu sagen, oh, aber die Unternehmen investieren dann gar nicht.
Ja, klar, entscheidend ist natürlich die Frage, in was investiert wird. Klar, auf jeden Fall. Genau, ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt zurückkommen, nämlich jetzt im sehr konkreten Wahlkampfaspekt. Die Union wirbt ja eben mit diesen großen Steuerentlastungen und da sind ja nicht nur die Unternehmenssteuern mit gemeint, sondern sie wollen ja auch höhere Freibeträge bei der Erbschaftssteuer. Sie wollen den Soli, also den Solidaritätszuschlag abschaffen, der aber sowieso nur noch von Unternehmen und Bestverdienenden gezahlt wird. Sie wollen, dass der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer später greift, also ab höheren Einkommen und so weiter und so fort. Da gibt es noch ein paar andere Maßnahmen. Und Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der hat eben mal schön ausgerechnet, dass das letztlich bedeutet, zum einen, dass die Union Steuerentlastung in Höhe von rund 99 Milliarden Euro verspricht, ein enormer Batzen Geld. Und dann hat er sich aber einmal angeguckt, wo landet denn dann dieses Geld? Ja, und gerade mal knapp 12 Milliarden Euro von diesen 99 Milliarden Euro, die würden bei den unteren Einkommen ankommen. Dann kommt noch ein Teil, also rund 35 Milliarden Euro bei der Mittelschicht an. Aber, und das ist natürlich wieder mal so der Knaller, über die Hälfte dieser gesamten Entlastung, der fließt nur an die obersten 10%. Ja? Und da sieht man einfach, das steuerpolitische Programm der Union, das ist eine krasse Umverteilung von Steuergeldern wieder nach oben. Und die zweite große Kritik, die ja dann immer geübt wird oder auch jetzt in den Medien häufiger mal vorkam, ist dieses Argument, ja, aber das ist ja überhaupt nicht gegenfinanziert bei der Union, ne? Und wir laufen in eine Situation, wo wir eh schon über Haushaltskürzungen sprechen. Und jetzt will die Union eine Steuerpolitik fahren, wo dann der Staatshaushalt nochmal 99 Milliarden Euro weniger zur Verfügung haben wird. Und ich finde, die Kritik ist auch richtig, ne, dass man das der Union vorhält, das ist nicht gegenfinanziert, aber sie springt auch einfach viel zu kurz. Denn ich glaube, man muss sich klar machen, dahinter steckt jetzt nicht der Unwille, dass man das gegenfinanziert, sondern das ist politisch gewollt aus meinen Augen, ja. Also die Lücke, die dann bei den Steuereinnahmen klafft, die wird eben genutzt, um die nächsten Kürzungen durchzusetzen, ja. Das ist eben ein strategisches Moment, was man da schafft, weil Steuersenkung für Unternehmen und für Vermögen in diesem Land, die sind einfach Mittel zum Zweck, um Austeritätspolitik, also Kürzungspolitik, durchzusetzen und den Staat auch ein Stück weit zu beschneiden. Und das will die Union ja auch in ganz wichtigen Feldern. Die sagt ja auch, bei der Rente müssen wir kürzen, beim Bürgergeld müssen wir kürzen und so weiter. Und das ist jetzt auch nichts, was ich mir so ausdenke oder zusammenreime, sondern das hat ganz prominent ein Mitarbeiter des damaligen US-amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan gesagt. Ja, und der hat es damals ganz treffend benannt als sogenanntes strategisches Defizit, ne? Also ein Staatsdefizit, das ganz gezielt politisch für andere Zwecke dann auch eingesetzt wird. Und der Ökonom Peter Bofinger, der ist manchen sicherlich bekannt, ein sogenannter ehemaliger Wirtschaftsweiser, der hat das mal ganz treffend so beschrieben. Also jetzt ein kurzes Zitat. Wenn man die Rolle des Staates beschneiden möchte, muss man ihm seine finanziellen Ressourcen entziehen. In einem ersten Schritt werden umfangreiche Steuerentlastungen vorgenommen. Bei unveränderten Ausgaben ergibt sich dadurch eine steigende Neuverschuldung. Wenn man gleichzeitig in der Bevölkerung eine hohe Angst vor der Staatsverschuldung schürt, wird alsbald ein hoher politischer Druck für die Ausgabenkürzungen geschaffen. Na, und ich finde, das bringt total treffend auf den Punkt, womit man es hier eigentlich zu tun hat und dass diese Kritik, das ist nicht gegenfinanziert, so ein Stück weit zu kurz springt. Ja, genau. Und Ausgabenkürzungen, das sehen wir auch in diesem Wahlkampf. Ausgabenkürzungen im Sozialsystem, das ist ja auch ein großes Thema für die FDP oder die Union. Und das schlägt natürlich vor allem irgendwie bei den niedrigen und mittleren Einkommen dann zu Buche, ne? Und die sind davon betroffen. Denn wer viel Vermögen hat, der braucht keine gesetzliche Rente. Der wird auch nicht arbeitslos und braucht dann irgendwie Arbeitslosengeld 1 oder Bürgergeld. Und der kann sich ja eh alles privat bezahlen, was hier an öffentlicher sozialer Daseinsvorsorge in die Knie geht. Also von Privatschulen über privaten Kindergärten oder was weiß ich noch alles. Und jetzt wollte ich vor diesem Hintergrund von Julia generell mal wissen, wie ist denn die Situation, wenn wir auf die Vermögen in diesem Land gucken? Also wie viel gibt's überhaupt? Wie hat sich deren Vermögen so entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Was hat es auch mit der Steuerpolitik zu tun? Und da würden wir gleich mal in die zweite Antwort von ihr reinhorchen.
Wenn wir uns jetzt die letzten 30 Jahre in Deutschland angucken, dann kann man sagen, dass effektiv die sehr großen Vermögen steuerlich entlastet wurden und die Mitte nicht nennenswert beziehungsweise sogar teilweise stärker belastet. Und warum ist das so? Also wenn wir uns jetzt die Milliardenvermögen oder die reichsten 0,1% anschauen, dann erzielen die vor allem Vermögenserträge aus Unternehmensanteilen, aus Investitionen am Finanzmarkt. Und die Steuern auf Unternehmen, die wurden in den letzten 30 Jahren halbiert. Und es wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Gewinne, die ausgeschüttet werden auf Beteiligungsgesellschaften, also in so wie so eine Spardose sozusagen für Superreiche, wo dort weiter raus investiert werden kann oder auch nicht oder was auch immer damit gemacht wird, das kann ich nahezu steuerfrei machen. Und dann gab es also neben den Unternehmenssteuersenkungen eben diesen Möglichkeiten in Beteiligungsgesellschaften anzusparen noch die Vermögenssteuer, die natürlich abgeschafft wurde. Also einmal die Vermögenssteuer, die Nettovermögenssteuer, dann die Gewerbekapitalsteuer, also auch noch eine zusätzliche Vermögenssteuer, die es gab bis in den 90er Jahre für Unternehmen. Und die haben natürlich zusätzlich noch entlastet. Wenn wir uns das jetzt mal in Zahlen angucken, dann können wir sagen, dass der effektive Steuersatz auf das gesamte wirtschaftliche Einkommen, also auf alle Vermögenserträge, die in Unternehmen angespart werden, die in Beteiligungsgesellschaften angespart werden, dass der ungefähr sich halbiert hat, also von 60 auf weniger als 30, also teilweise sogar mehr als halbiert. Und wenn wir auf die breite Mitte schauen, dann sehen wir, dass die Lohnsteuer, also die Einkommenssteuer für sehr hohe Arbeitseinkommen, auch die wurde gesenkt. Der Spitzensteuersatz wurde abgesenkt und auch die Mitte, die durchschnittlichen Einkommen wurden sozusagen ein kleines Stück weit entlastet, wenn man sich anguckt, was vor 30 Jahren auf ein durchschnittliches Einkommen angefallen ist. Aber gleichzeitig wurden eben die Sozialbeiträge erhöht und die belasten natürlich die Mitte deutlich stärker und im Weiteren wurden noch Verbrauchssteuern bzw. Mehrwertsteuern erhöht, also auch eine Steuer, die vor allem die Menschen belastet, die ihr Einkommen verkonsumieren oder ausgeben müssen. Und deswegen kann man sagen, dass die unteren Bevölkerungs-, also die ärmeren Bevölkerungsteile heute mehr Steuerlast zahlen als vor 30 Jahren und oben entlastet wurde.
Also das finde ich jetzt schon sehr eindrücklich, das mal so in Zahlen und Fakten nochmal sich anzuhören, weil das ist genau das, was du eingangs gesagt hast, wo man wunderbar sehen kann, dass Steuerpolitik Klassenpolitik ist, dass in den letzten Jahrzehnten verstärkt die Begünstigsten und die Superreichen steuerpolitisch entlastet worden sind. Und also man kann ja eigentlich sagen, Arbeit ist belastet worden, Kapital ist entlastet worden. Und ich finde das auch, wie soll ich jetzt sagen, schwierig, weil das ja unglaublich viele Fachkenntnis bedarf, um das zu verstehen. Ja, also es fängt ja schon an bei effektiver Steuersatz. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das, wenn ich sage, Beteiligungsgesellschaften sind ein Steuersparmodell? Wie funktioniert eigentlich genau Unternehmensbesteuerung? Also um durchschauen zu können, wie diese Klassenpolitik funktioniert, muss ich ja eigentlich Steuerfachexpertin sein. Und ich frage mich immer, wer ist das eigentlich? Aber vielleicht kannst du das ja alles mal ganz kurz erklären, Eva.
Ja, ich kann es zumindest versuchen, möchte aber jetzt auch nochmal ausdrücklich einen Werbeblock für die Arbeiten vom Netzwerk Steuergerechtigkeit einschieben. Die geben zum Beispiel ein Jahrbuch raus jedes Jahr. Und was ich da wirklich immer super finde, ist, dass die mit sehr vielen anschaulichen Grafiken und sehr prägnanten Zahlen darin arbeiten. Und da wird einem schon mal so auf einen ersten Blick sehr deutlich gemacht, was Steuerpolitik hier für Wirkungen in diesem Land hat. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen, da mal reinzugucken. Genau, aber gehen wir vielleicht die einzelnen Punkte nochmal durch, die Julia anführt. Also wie funktioniert Unternehmensbesteuerung? Ganz grob kann man sagen, die funktioniert in zwei Stufen. Das heißt, zuerst werden die Unternehmensgewinne besteuert per Körperschaftssteuer, per Gewerbesteuer und auch per Solidaritätszuschlag. Und in zweiter Stufe wird dann das, was privat ausgeschüttet wird an die UnternehmenseignerInnen, das wird dann auch noch besteuert, aber eben mit der pauschalen Kapitalertragssteuer von 25% und der Solidaritätszuschlag kommt noch drauf. Ne? Und da sieht man schon mal auch den ersten Klassenbias. Ne? Statt dass diese Einkommen der reichen UnternehmensbesitzerInnen auch progressiv besteuert werden, also ansteigend, je mehr Einkommen die haben, wird es eben mit einem pauschalen Satz von 25% besteuert. Ne? Und da müsste man schon mal auf jeden Fall von wegkommen.
Es gilt da auch so ein bisschen dieses Sprichwort, der Teufel kackt immer auf den größten Haufen, wenn ich das mal so sagen darf. Nämlich es macht einfach einen Unterschied, ob ich von 10.000 Euro 25% Steuern bezahle oder von 100.000, ja. Und das ist genau das, was du sagst. Auch diese Steuer müsste progressiv sein.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und dazu kommt ja noch, Julia hat es ja so schön als Spardose für die Superreichen beschrieben, ne, dass ja ganz viele Hochvermögende, die brauchen ja die regelmäßigen Gewinnausschüttungen aus den Unternehmen gar nicht auf ihrem Privatkonto. Ja, die haben ja eh genug Geld. Und das heißt, sie erwähnt ja da die sogenannten Beteiligungsgesellschaften. Es gibt ja auch andere Gesellschaften oder andere Konstruktionen, mit denen dann Hochvermögende Geld sparen können. Und aber vielleicht mal auf diese Beteiligungsgesellschaften eingegangen. Das sind also Konstruktionen, wo das Geld nicht an die Leute privat ausgeschüttet wird, sondern es fließt in so eine Beteiligungsgesellschaft, um dort von dort aus weiter investiert zu werden und von dort aus weitere Gewinne zu realisieren. Und Beteiligungsgesellschaft heißt es eben, weil aus diesen Gesellschaften heraus sich dann beteiligt wird an anderen Unternehmen, ja, also die einem, denen man erstmal nichts zu tun hatte. Aber da erwirbt man dann eben Unternehmensanteile, hält die, veräußert die, je nachdem, was eben mehr Geld bringt. Und wenn man dieses Geld aus den Unternehmen in diese Beteiligungsgesellschaften schiebt, dann, und das sprach Julia ja an, dann fällt eben nicht diese 25-prozentige Abgeltungssteuer an.
Mhm.
Genau. Und
das ist total super, weil da merkt man nämlich abermals, ich muss es echt an die, die das nicht sowieso schon teilen, immer mal wieder sagen, Unternehmen sind Melkkühe und die Kühe, die gemolken werden, sind die Menschen, die da arbeiten. Es ist einfach so. Und ich finde, bei diesem Investieren, damit sich Geld vermehrt, indem es einfach in irgendein Unternehmen stecke, wird das so wahnsinnig gut deutlich.
Ja.
So von wegen, durch Fleiß wird man reich und so weiter, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt ja dann die weiteren Beispiele, die sie anführt, vielleicht auch dazu nochmal. Zwei Worte, ne? Sie geht auf die Nettovermögenssteuer ein, die ausgesetzt worden ist, und zwar 1997. Die ist also nicht ganz abgeschafft, aber nicht mehr in Kraft. Die galt, also die Vermögenssteuer galt in Deutschland von 1923 bis 1996, also viele, viele Dekaden. Und zuletzt eben mit einem Steuersatz von 1%. Und dann hatte Karlsruhe, also das Verfassungsgericht, moniert, dass Immobilienbesitz bei dieser Vermögensbesteuerung ungerecht oder nicht angemessen besteuert wird, weil eben zu niedrig, weil eben diese Bemessungsgrundlagen da nie nachgebessert worden sind. Ja, es gab ja Wertzuwächse dann auch für die Immobilien und die Grundstücke. Aber statt das nachzubessern, hat damals die Regierung unter Helmut Kohl einfach entschieden, ja gut, dann setzen wir die Steuer halt aus. Ne? Und warum nennt sie das Nettovermögenssteuer? Weil es eben ist, dass bei dieser Vermögenssteuer nur das Nettovermögen, also Finanz- und Sachwerte, besteuert werden. Und zwar nach Abzug von Schulden und Verbindlichkeiten, also von Krediten, die man hat. Ne? Das wird dann natürlich... Das wird dann natürlich gegengerechnet. Und dass diese Vermögenssteuer abgeschafft wurde, ist eben ein ganz großes Problem. Und sie erwähnt ja dann auch noch eine weitere Steuer, die abgeschafft wurde, die sogenannte Gewerbekapitalsteuer. Die wurde 1998 abgeschafft. Und wenn man früher eine Fabrik hatte, dann musste man eben diese Gewerbekapitalsteuer zahlen. Und zwar unabhängig davon, ob diese Fabrik auch Gewinne erwirtschaftet hat, ne? Und heute ist es so, dass man eben nur noch dieser Gewerbeertrag besteuert werden und nicht das Kapital selber. Aber das ist damals eben, ja, nach der Kritik eben aus der Unternehmenslobby eben auch abgeschafft worden, die Gewerbekapitalsteuer.
Aber sag mal, du hast ja auch mit Julia gesprochen über den Stand der Dinge der Vermögenden. Also wie viele gibt's überhaupt und so weiter und so fort. Kannst du dazu noch mal was sagen oder einspielen?
Ja, das mache ich gleich gerne. Ich wollte nur noch mal einen kurzen Punkt aufgreifen, inhaltlich, ne? Also ich finde auch nochmal so eindrücklich, wenn man sich anguckt, Julia hat ja die Sozialbeiträge erwähnt, die immer weiter angestiegen sind, aber sie erwähnt ja auch nochmal die Verbrauchssteuer, ne? Und das finde ich auch nochmal so extrem wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, weil der Einkommensteuer, die wird ja progressiv erhoben, ne? Also je höher oder je mehr Einkommen man hat, desto höhere Steuersätze werden fällig. Aber bei den ganzen Verbrauchssteuern, unter anderem der Umsatzsteuer, ist das eben nicht der Fall. Und das heißt natürlich, dass Leute mit wenig Geld davon ungleich härter betroffen sind, ne? Die müssen einfach ihr gesamtes Geld auch ausgeben für Waren des täglichen Lebens und zahlen da eben die gleichen Steuersätze wie Hochvermögende oder sehr Gutverdienende. Und eben diese Verbrauchssteuern, die sind auch immer weiter angestiegen. Ja? Also der Mehrwertsteuersatz, der lag 1968 noch bei 10%. Und der liegt mittlerweile bei 19%. Ja. Und wenn man sich anguckt, die Lohnsteuer, die macht 26% Anteil am Steueraufkommen aus, aber eben die Umsatzsteuer allein 32%. Und wenn man die ganzen anderen Verbrauchssteuern darauf noch zusammenzählt, dann sind es insgesamt rund 40% Verbrauchssteuern, die eben nicht progressiv erhoben werden. Und das ist einfach auch nochmal so ein klassenpolitischer Aspekt darin. Aber du hattest nach der Anzahl der Milliardären gefragt und genau das war eben auch meine Frage an Julia und auch nochmal die Frage, wie kommt man eigentlich überhaupt an Daten über diese MilliardärInnen ran? Und genau, da hören wir jetzt nochmal rein.
Also bei den Milliardären kann man tatsächlich von Westdeutschen sprechen, sind auch ein paar Frauen darunter, aber schon deutlich weniger als Männer, aber bis heute noch kein offiziell ostdeutsches Milliardenvermögen. Und wir sehen oder wir arbeiten dann auch, wie die Ungleichheitsforschung im Allgemeinen, mit Reichenlisten vom Manager-Magazin von Forbes, weil wir, seit wir die Vermögenssteuer in Deutschland ausgesetzt haben, keine offizielle amtliche Vermögensstatistik mehr haben. Also wir müssen uns auf das verlassen, was Journalisten liefern, die eigentlich jetzt nicht keine Forscher und keine Wissenschaftler sind, sondern eben Journalisten. Und da wissen wir, dass das Manager-Magazin aktuell oder für das vergangene Jahr 249 Milliarden Vermögen zählt. Mit meinem Kollegen haben wir auch in einer Studie uns die Milliardenvermögen angeguckt und haben da auch noch das ein oder andere gefunden, was überhaupt nicht in der Liste steht. Ausgerechnet die reichste Familie ist nicht gelistet, weil sie sich gerichtlich gegen das Manager-Magazin vor vielen Jahren gewehrt hat. Das sind die Familien hinter dem Pharmakonzern oder Pharmavermögen Böhringer Ingelheim, also Böhringer von Baumbach. Wir haben Immobilienmilliardäre, weil die keine richtigen Unternehmen haben. Das finden die Journalisten die auch nicht so gut. Also da fehlen noch ein paar. Und dann haben wir auch gesehen, dass die Vermögen teilweise unterschätzt sind, also vom Volumen her, also im Durchschnitt doch relativ deutlich. Und das liegt natürlich daran, dass die Journalisten auch nicht darauf aus sind, die absolute Höhe der Vermögen zu bestimmen, sondern eine Reihenfolge. Also das geht um ein Ranking, wer ist der Reichste, wer ist der Zweitreichste. Genau, und das können wir sehen. Und alles andere ist eigentlich ganz interessant, dass wir in Deutschland da so mit Behelfsrechnungen immer arbeiten müssen, weil die Daten nicht vorliegen einfach.
Ja, ich fand das irgendwie sehr interessant, dass man nochmal klargemacht bekommt, die Datenlage ist so wahnsinnig schlecht, ne? Und dass aber das Netzwerk Steuergerechtigkeit da wirklich sehr verdienstvolle Arbeit jetzt gemacht hat. Julia erwähnt da ja eine Studie, die werden wir auch in den Shownotes verlinken, wo sie wirklich nochmal gegraben haben und weitere Milliardenvermögen ans Tageslicht befördert haben. Das findet ihr also dann in den Shownotes. Und ich muss mich auch ein bisschen korrigieren. Sie hat ja jetzt hier die reichste Familie in Deutschland erwähnt, Böhringer Baumbach oder Böhringer von Baumbach. Und ich hatte am Anfang ja Klaus-Michael Kühne genannt, ja, aber gut. Die spielen alle sozusagen in der obersten Liga und da hatte ich auch nochmal gefunden, dass dass vier Familien, also Böhringer von Baumbachs, die Quandt-Klattens von BMW, dann Schwarz und Kühne, dass die eben mehr Vermögen besitzen als die gesamte ärmere Bevölkerungshälfte zusammen. Ich glaube, das macht nochmal so ganz gut die Dimensionen klar. Ja, und ich wollte dann von Julia auch nochmal gerne wissen, wie haben sich denn diese Milliardenvermögen eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt und was spielt die Steuerpolitik da auch für eine Rolle, beziehungsweise was entgeht dem Staat auch an Einnahmen? Und da hören wir jetzt nochmal rein.
Wenn wir, und da haben wir die Daten auch wieder seit 2001 uns angeguckt, weil da erschien das erste Mal das Manager-Magazin. Und wenn wir uns die Vergleiche, also haben wir gerechnet, wie haben die sich denn seit 2001 entwickelt, die 100 größten Vermögen in Deutschland sind also 460 Milliarden Euro mehr wert, als sie 2001 das waren. Nette Zahl zum Vergleich, die Vermögenssteuer wurde ja 1997 ausgesetzt. Und wenn wir uns angucken, wie viel Steuern seitdem nicht eingenommen wurden durch die Vermögenssteuer, seit sie ausgesetzt ist, dann sind das über 400 Milliarden Euro, also ungefähr auch so ein bisschen die Summe, um die Milliardenvermögen gewachsen sind. Und dann kann man sich natürlich im Vergleich noch angucken, die Vermögen können ja einfach wachsen, wenn die ärmere Bevölkerung auch entsprechend zulegt. Und da sind die Daten aber auch relativ eindeutig, dass allein seit den 70er Jahren hat die ärmere Hälfte der Bevölkerung ungefähr ihr Vermögen halbiert, also den Anteil, den sie am Gesamtvermögen hat. Also die ärmere Hälfte der Bevölkerung ist ärmer geworden und die oberen Bevölkerungsteile haben ein Stück weit zugelegt. Deswegen kann man davon auch sprechen, dass die Schere zwischen Arm und Reich auch bei den Vermögen in den letzten 50 Jahren auseinandergegangen ist und die Mitte kleiner geworden ist.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind es 400 Milliarden Euro, die wir eigentlich zur Verfügung hätten, wenn andere Bedingungen, steuerpolitische Bedingungen geschaffen worden wären und auch jetzt noch tun. Jetzt frage ich mich, abgesehen davon, dass ich das toll fände, wenn man mir diese 400 Milliarden Euro einfach auf mein Konto überweisen würde, aber gesellschaftlich Sinnvolles dafür machen könnten. Was würde das ermöglichen, Eva? Nur mal so als Idee.
Naja, es gibt ja zum Beispiel diese Berechnung von den Arbeitgebern und dem IMK, der Hans-Böckler-Stiftung, die da sehr einhellig einer Meinung sind, dass wir eigentlich zusätzlich zu dem, was wir schon investieren, jedes Jahr 60 Milliarden Euro in die Hand nehmen müssten, um all die Herausforderungen hier gesellschaftlich zu stemmen. Und wahrscheinlich ist diese Summe sogar noch unterschätzt. Und da könnte man schon mal sagen, gut, wenn wir dieses Geld jetzt hätten, dann könnte man in den nächsten 6 bis 7 Jahren all diese Investitionserfordernisse angehen. Oder wenn man auf die Kommunen guckt, was die für einen Investitionsrückstau haben, ja, der liegt bei rund 190 Milliarden Euro insgesamt, da könnte man sagen, ja super, dann hätten wir schon mal doppelt so viel, wie die derzeit an Investitionsrückstau haben, ne? Also wir könnten das aufarbeiten und hätten noch mehr Geld auch darüber hinaus zur Verfügung.
Okay, das wäre doch ein Argument.
Genau, also es ist einfach Geld, was wir dringend benötigen.
Weißt du, man denkt doch immer, also ich denke immer, Leute, das muss doch allen einleuchten, weißt du? Ich denke, ich verstehe es nicht, warum die Leute nach wie vor mehrheitlich Parteien wählen, die eigentlich genau diese Systematik noch verschärfen und verschlimmern. Das will mir nicht in den Kopf.
Ja, da kommen wir ja nachher nochmal darauf zu, wie wirkmächtig eben auch mit Mythen öffentlichkeitswirksam Politik gemacht wird. Ne? Ich glaube, das ist okay. So ein ganz, ganz wichtiger Punkt da drin. Aber ich hatte Julia vorher noch mal gefragt, weil ich das wusste, dass sie sich in ihrer Arbeit damit auch auseinandergesetzt haben, ob sie denn mal auf eine Milliardärsfamilie ein bisschen genauer schauen kann, um mal ein bisschen auseinanderzudröseln, was bei denen eigentlich so los war in den letzten Jahren und wie die profitiert haben von der Politik. Und genau das kann sie auch machen, und zwar anhand des Vermögens der Familie Klatten und Quandt, also anhand der BMW-Erben. Und da hören wir jetzt erst noch mal rein.
Genau, wir haben uns die BMW-Erben angeguckt, genauer jetzt auch nicht, weil wir die besonders unsympathisch finden oder nicht mögen, sondern weil sie einfach schlicht mit die reichsten Personen sind und die Datenlage ganz gut ist. Also weil das sind ja, ihr Hauptvermögen besteht ja in BMW-Anteilen und da sind einfach sehr lange Bilanzen sozusagen zurück zu verfolgen. Und deswegen kann man an dem Beispiel ganz gut sehen, wie sich der Steuersatz entwickelt hat. Und jetzt auch nicht, weil das Steuerhinterzieher sind oder weil die besonders gewieft sind in ihren Strukturen, sondern einfach nur daran kann man gut verdeutlichen, wie sich das Steuerrecht entwickelt hat. Und dann sehen wir, dass 1996 der effektive Steuersatz noch bei über 60% lag und jetzt, 30 Jahre später, der nur noch bei 25% liegt, weil BMW auch nicht 30% Unternehmenssteuern zahlt, weil sie ja viel Geschäfte auch in Ungarn, also in Niedrigsteuerländern haben, kommen sie auf nicht mal den deutschen Unternehmenssteuersatz. Also der Steuersatz hat sich da mehr als halbiert und gleichzeitig haben sich die Vermögenserträge in dem gleichen Zeitraum fast verhundertfacht. Also die sind stark gestiegen. Dass sich das verhundertfacht hat, liegt es nicht natürlich nur an dem Steuersatz. Was wir aber bei BMW ganz schön sehen, ist, dass der Steuersatz halbiert hat, die Gewinne auch angespart wurden, steuergünstig, aber dass BMW heute eben nicht mal mehr das wert ist an der Börse, was in der Bilanz steht. Tatsächlich hat sich BMW nicht besonders gut entwickelt, ist in der Krise und trotzdem konnte man damit sozusagen sehr, sehr reich werden. Was hat BMW mit dem Gewinn gemacht? Also ein Teil ist im Unternehmen geblieben. Da sehen wir, dass sehr viel Konsumentenkredite in China vergeben wurden. Dann sind aber auch, also quasi nicht in Deutschland jetzt sinnvoll investiert wurden oder in irgendeiner Weise, sondern dass da eben sehr viel dahin geflossen ist. Dann sehen wir bei den Ausschüttungen, also die aus BMW rausgeflossen sind, also als börsennotiertes Unternehmen, schüttet ja BMW eben nicht nur an die Aktionäre aus, sondern eben die andere Hälfte auch an die BMW-Erben, Susanne Klatten und Stefan Quandt, und das landet dann in deren Beteiligungsgesellschaften. Und da verliert sich dann so ein Stück weit auch die Spur, was mit dem Geld ganz konkret passiert. Also das sieht man nur ein Stück weit in den Beteiligungsgesellschaften.
Ja, ich fand das BMW-Beispiel auch nochmal so interessant, weil das ja verknüpft ist mit der ganzen Frage der Krise in der Automobilindustrie und weil Julia ja das so schön auf den Punkt bringt, ne, dass man trotz dieser Krise, die jetzt vielfach beschworen wird, als Unternehmenseigner sehr schön reich damit werden kann. Da ist es egal, ob in so einem Unternehmen in irgendeiner Form eine Krise, wie auch immer die dann tatsächlich aussieht, existiert oder nicht. Das eigene Vermögen wächst und wächst, ne? Und vielleicht nochmal nachgeliefert, die Geschwister Klatten und Quandt, da wird geschätzt, dass die 2023 so ungefähr zwischen 40,5 und 45,5 Milliarden Euro an Vermögen haben.
Irre.
Ja, also einfach eine verrückte Zahl. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, mir geht es jetzt auch nicht darum, ständig irgendwie so auf einzelne Personen mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, die sind ganz schlimm. Ne? Dahinter stehen natürlich strukturelle Verhältnisse. Aber ich finde es in der politischen Auseinandersetzung eben doch wichtig, zuzuspitzen, indem man eben überhaupt erstmal sichtbar macht, was diese Leute eigentlich an Vermögen haben und wie sich dieses Vermögen vermehrt. Und ich finde es auch richtig, das durchaus so zu skandalisieren und da auch die Namen zu nennen. Ja, ich finde, das ist einfach ein wichtiger politischer, ja, ein wichtiger politischer Ansatz, weil ich glaube, man muss das Leuten irgendwie auch begreifbar machen.
Ja, aber es ist natürlich auch deshalb so, dass Personalisierung immer einfacher ist als Strukturen zu kritisieren, ne? Weil Strukturen hat sowas Abstraktes, ja. Aber Julia Jiermann hat ja in ihrer Antwort auch, ich würde jetzt mal sagen, relativiert, weil sie hat gesagt, sie hätten sich jetzt die Familie Klattenquandt nicht rausgesucht, weil sie die besonders unsympathisch finden, ja, sondern weil man an deren Vermögensverhältnissen sehr gut aufzeigen kann, wie es zu dieser Ungleichverteilung kommt oder wie es zu dieser Konzentration des Reichtums kommt. Und das fand ich total wichtig, dass sie das nochmal ergänzt. Weil selbst wenn jetzt Familie Klattenquandt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr reich wäre, weil, was weiß ich, sie ausreichend kritisiert wurde, würden neue Familien Klattenquandts nachwachsen, wenn man eben nichts an den Strukturen verändert. Das fand ich nochmal gut, dass sie das nochmal wenigstens gestriffen hat, dass es nicht um Personalisierung geht.
Ja, da hast du recht.
Und auch was du, genau, und auch was du nochmal gesagt hast mit, obwohl die Autoindustrie in der Krise ist, können die Unternehmenseigner darüber reich werden. Da würde ich auch sagen, wenn bei Unternehmen Leute, viele, viele Beschäftigte entlassen werden, dann gehen oft die Aktienkurse hoch, weil das sozusagen die Hoffnung ist, dass man die Rendite erhöhen kann dadurch, woran man abermals sieht, dass es den Unternehmen nicht darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen, sondern immer nur darum geht, mit Hilfe von Arbeitsplätzen Rendite zu machen. Und das ist, man muss das immer noch mal dazu sagen, weil ich das Gefühl habe, durch die Personalisierung verschwinden die dahinterliegenden Strukturen. Deshalb bin ich immer so der kleine Papagei, der immer mal wieder dazwischen ruft. Guckt euch die Strukturen an. Und ich finde, man darf das auch nicht gegeneinander ausspielen. Ja, die einen kritisieren die Reichen, die anderen die Strukturen, sondern das gehört ganz eng zusammen.
Ja, das finde ich auch absolut, genau. Ja, und jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt, den du vorhin auch angesprochen hattest. Man kann ja in der Tat manchmal ein bisschen verzweifeln daran, dass sich hier so wenig bewegt, ja, bei der steuerpolitischen Umverteilung und oder zumindest bei der richtigen steuerpolitischen Umverteilung. Und da habe ich auch länger mit Julia drüber gesprochen. Wie kann das denn sein, dass in Umfragen immer wieder viele Menschen sagen, es geht sozial ungerecht in diesem Land zu und sogar auch sagen, wir brauchen eine andere Besteuerung oder eine andere Steuerpolitik mit Blick auf die Superreichen und dann doch so wenig passiert. Und da haben wir uns jetzt ein bisschen länger mit beschäftigt. In einzelnen Abschnitten spielen wir jetzt die Antworten von Julia da ein und dann starten wir jetzt mal mit ihrer ersten Antwort.
Dann kann ich auch noch sagen, dass es tatsächlich ein Befund ist, dass die meisten Menschen sich eine höhere Umverteilung wünschen, dass die meisten Menschen auch in einer Umfrage sagen würden, wollen sie eine Vermögensteuer? Ja, aber dass dann oft quasi nicht so viel dahinter steht. Also dass sich dann Menschen sehr leicht, sobald eine Person im Raum sagt, aber dann passiert doch das, wieder einschüchtern lassen. Also sozusagen ihr Pro-Vermögenssteuer relativ schnell dann wieder zurücknehmen, eben weil es sehr viele Mythen gibt, eben weil das Verhetzungspotenzial von den Lobbyorganisationen sehr groß ist und die Menschen, glaube ich, Steuerpolitik auch nicht so hochhängen, vielleicht wie ich jetzt sagen würde, dass es hingehört. Also, oder es spielt dann bei der Wahl eben doch nicht so eine wichtige Rolle, für welche Partei ich mich entscheide. Und die Mythen, die jetzt so am gängigsten sind, dann geht es natürlich immer darum, dass wenn sehr reiche Personen Steuern zahlen müssen, Vermögenssteuern, dass es dann sich unmittelbar auf die Arbeitsplätze auswirkt. Wir sehen ja, ich habe ja gesagt, vor 30 Jahren waren die Steuern teilweise auch bei den Unternehmen an sich ja doppelt so hoch und das hat jetzt ja auch nicht zu Problemen mit den Arbeitsplätzen geführt. Wir sehen bei den Standortfaktoren, das ist, was die Forschung auch aktuell sagt, Steuern einfach gar keine entscheidende Rolle spielen. Wenn ein Unternehmen irgendwo investiert, dann investiert es dort erstmal, wo es A, Gewinne machen kann. Und zweitens sind Faktoren wie Arbeitskräfte, Lohnkosten wichtiger als die Steuern, die die Unternehmen zahlen oder die etwa dann durch Vermögenssteuern anfallen. Und ich würde sagen, bei den meisten Menschen verfängt das Argument der Steuerflucht ganz gut. In der Politik ist das jetzt, glaube ich, nicht das Entscheidende, weil die meisten Politiker wissen, dass da nicht so viel dahinter steht. Aber das spielen auch die Lobbyverbände immer relativ stark, dass wenn ihr mich besteuert, dann steige ich ins Flugzeug und fliege weg mit meinem Unternehmen und mit meinem ganzen Geld. Und das geht natürlich erstmal gar nicht so einfach, weil wir in Deutschland eine relativ gute Wegzugssteuer haben. Das heißt, Gewinne und Wohlstand, was in Deutschland erwirtschaftet wurde, ja auch mit Infrastruktur, mit den gut ausgebildeten Arbeitskräften, mit der Rechtssicherheit, die es hier gibt, das Vermögen kann ich nicht einfach steuerfrei mit ins Ausland nehmen, mit gutem Grund. Und da haben wir eine relativ gut funktionierende Wegzugssteuer. Und würde ich sagen, die schützt uns noch sogar besser als in vielen anderen Ländern.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Julia hat das auch angesprochen, warum sich das, dass es offensichtlich Diskrepanz gibt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zwischen den Umfragen und der Beteiligung oder den Entscheidungen, die die Leute dann bei der Wahl treffen. Also laut Umfragen ist die Mehrheit der Leute in Deutschland für, sagen wir jetzt mal, Vermögensteuer oder für eine Umverteilung via Steuerpolitik. Es schlägt sich aber nicht in den Wahlen nieder. Weil wenn du dir jetzt zusammenrechnest, FDP, AfD, CDU, dann sind das die Parteien, die eigentlich für genau das stehen, was wir kritisieren, nämlich eine Umverteilung von unten nach oben. Das finde ich schon interessant. Also da weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist doch merkwürdig, warum es da warum dieses Unbehagen in der Bevölkerung über die Umverteilung sich nicht niederschlägt in der tatsächlichen Wahlentscheidung.
Ja, ich glaube halt, dass das tatsächlich mit so vielen und unterschiedlichen Mythen zu tun hat, die einfach immer wieder geritten werden, öffentlichkeitswirksam. Ja, und wo es ja auch eine große Lobby gibt, die immer wieder behauptet, wenn jetzt die Vermögenssteuer kommt, dann gehen Arbeitsplätze verloren. Und ich meine, jetzt in diesem Umfeld von die Konjunktur läuft nicht richtig, ist das natürlich immer noch mal eine schwierigere Debatte. Oder können die GegnerInnen einer Vermögensbesteuerung da noch mal, glaube ich, stärker drauf aufsatteln, dass sie sagen, nein, das dürfen wir jetzt auf keinen Fall machen. Es gibt ja auch viele andere Mythen. Ne? Also ich glaube, das ist schon sehr wirkmächtig und man hat es auch in Untersuchungen ja so festgestellt, dass auch in vielen Medien ein sehr gefärbtes Bild über solche Themen wie Vermögensbesteuerung lange Zeit existierte. Also mit einem klaren Hang dazu, eher immer zu sagen, das ist schwierig, da gehen Arbeitsplätze verloren und so weiter. Und erst so in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen ausgepegelt und ausgependelt, dass das eher so im Gleichgewicht ist. Aber ich finde, man sieht halt immer in Wahlkampfzeiten, machen natürlich sehr starke Medienkonzerne, jetzt Springer oder was weiß ich wer noch, die machen halt dann richtig Stimmung, ne? Und das verfängt eben auch bei den Leuten. Also das ist immer so ein bisschen meine Erklärung dafür. Und andererseits muss man ja auch sagen, wer guckt sich wirklich die steuerpolitischen Programme und so das Klein-Klein tatsächlich im Detail an, ja. Also das ist ja auch ein trockenes Thema und es ist ein kompliziertes Thema.
Danke, Eva, dass du das jetzt auch mal sagst.
Ja, auf jeden Fall. Also Es ist ein Herrschaftswissen.
Ja. Weißt du, das ist Herrschaftswissen. Das blicken die Leute, glaube ich, auch nicht, dass man mit diesem Herrschaftswissen, dass man das auch ausnutzen kann, dass die Leute sich da nicht reinarbeiten. Jeder hat ja mit seiner eigenen Steuererklärung genug zu tun, ja. Und dann sollte man sich auch noch in diese ganze staatliche Steuerpolitik einarbeiten. Wer macht das schon? Und weißt du, solche Argumente, die dann in den Talkshows gebracht werden von Unternehmen oder von Unternehmenseignerinnen, die dann sagen, wir können gar keine Vermögenssteuer bezahlen, weil dann würden wir pleite gehen, weil unser ganzes Vermögen ist in den Sachwerten gebunden. Ja, da steht eine Fabrik, da steht eine Immobilie, da sind Maschinen, da ist das ganze Vermögen gebunden, das Betriebsvermögen meine ich jetzt. Ne? Mhm. Was sagst du da dagegen? Das klingt ja erstmal plausibel.
Ja, ich finde.
Die haben kein Geld, die am.
Ja, genau, sind mittellos quasi, ne? Bedürftig.
Absolut mittellos.
Also, ich finde da nochmal so zwei Dinge total wichtig. Das eine, Julia hatte das ja auch erwähnt, ne? Die Wegzugssteuer. Ich kannte diesen Ausdruck vorher auch gar nicht. Hab dann aber,
ich auch nicht.
Ja, aber bin da wirklich auch nochmal ein bisschen schlauer geworden, denn es gibt mittlerweile und über die Jahre nachgeschärft tatsächlich so einen umfassenden Werkzeugkasten gegen Steuerflucht bei der Einführung von der Vermögenssteuer, ne? Und das sind verschiedene Steuern, nicht nur die Wegzugbesteuerung, dann gibt es auch so schöne Ausdrücke wie die Entstrickungsbesteuerung und die Besteuerung von Funktionsverlagerung. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber das bedeutet dann eben unter anderem, dass wenn reiche Vermögende tatsächlich ins Ausland gehen, dass ihre Unternehmensanteile tatsächlich durch solche Steuern so besteuert würden, als hätten die jetzt verkauft. Ja, also man fingiert da wie so einen Verkauf und dann erhebt man entsprechende Steuer drauf. Und auch bei so Unternehmensverlagerungen kann dann besteuert werden. Und die Organisation Oxfam hat das sehr schön in der Studie nochmal rausgearbeitet. Die lautet, keine Angst vor Steuerflucht. Die stellen wir nochmal auch in die Shownotes, die Informationen zur Studie. Und die dröseln das sehr gut auf. Ne? Die sagen nämlich, es gibt mittlerweile einfach gute steuerliche Werkzeuge, um das zu verhindern. Und das andere Argument, so wir können das nicht bezahlen, da gibt's ja auch einfach viele Mittel und Wege, wie man das regeln kann. Also man kann langfristige Stundungen gewähren, ja, also dass die Steuer über Jahre bezahlt werden muss und nicht jetzt auf einen Schlag. Und dann kann die Steuer ja auch erst aus künftigen Erträgen, die erzielt werden, aus künftigen Gewinnen bezahlt werden. Die Unternehmen können natürlich oder die Unternehmenseigner können natürlich zinsgünstige Kredite aufnehmen, ja. Oder, ist ja auch immer ein beliebtes Argument, dass die Unternehmen sagen, oh Gott, wenn wir das jetzt alles zahlen müssen, können wir das nicht und dann müssen wir uns schreckliche Finanzinvestoren ins Haus holen und die schlachten das Unternehmen dann aus, ja. Aber auch dagegen gibt es ein Mittel. Der Staat kann als sogenannter stiller Teilhaber in solche Unternehmen einsteigen und dann müssen eben keine Finanzinvestoren reingeholt werden, ja, damit da irgendwie Geld flüssig gemacht wird, auf Teufel komm raus und das Unternehmen dann eben irgendwie ausgeschlachtet wird oder schlechtere Arbeitsbedingungen anbietet. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, aber über die wird halt kaum gesprochen.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, ich meine, das ist ja erstmal gar keine schlechte Idee, der Staat als stiller Teilhaber, als Übergang und dann übergibt das an die Gesellschaft und dann hätten wir Vergesellschaftung vielleicht als kleinen Transformationsschritt.
Ja, aber kleiner Transformationsschritt.
Genau, ein kleiner. Aber was ich so absurd finde ist, jetzt stell dir mal vor, was ich noch viel schlagender finde, ehrlich gesagt, wenn ich persönlich, Sabine, sage, Leute, die Steuer, die ich da jetzt zahlen muss, die kann ich mir nicht leisten. Die ist gebunden. Ja, also ich muss ja irgendwie in meinem Computer, in meinen, was weiß ich, was ich zu Hause so habe. I'm sorry. Ich meine, das ist doch eigentlich das Argument. Ja, stell dir mal vor, wir würden das alle machen. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die sich das nicht leisten können. Eine Steuernachzahlung oder am Ende des Jahres Freiberuflerinnen und so, ne? Nur mal so.
Ja, auf jeden Fall. Aber du kommst halt nicht vom Haken. Ne? Also wenn du jetzt lohnabhängig bist, dann wird einfach deine Steuerschuld automatisch ja abgezogen monatlich. Da hast du überhaupt keine großartigen Möglichkeiten, irgendwas zu vermeiden. Und wenn du selbstständig bist, dann musst du halt irgendwie deine Steuererklärung abgeben und dann musst du bezahlen. Und wenn du es nicht machst, kriegst du Probleme. So.
Ja.
Genau, und jetzt haben wir diese Mythen uns schon so ein bisschen angeguckt, aber es gibt ja noch weitere. Ich sage nur mal Stichwort Omas Häuschen wird wegbesteuert, ne, bei der Erbschaftsbesteuerung. Und auch da habe ich mit Julia drüber gesprochen und fand es auch, das vielleicht nochmal vorab, ganz interessant, als ich nämlich mit meiner Mutter jetzt über die Weihnachtstage oder zwischen Weihnachten und Silvester haben wir auch so ein bisschen mal kurz über den Wahlkampf gesprochen und es ging um andere Besteuerung und das kam dann auch direkt als ihr Argument, ne, dass sie so gesagt hat, ja, aber dann geht doch irgendwie auch Erbe verloren, was vielleicht auch uns betreffen könnte, Omas Häuschen und so weiter und so fort. Und ich musste da wirklich so ein bisschen grinsen, weil ich so dachte, ja, da sieht man, steckt in den Leuten halt total tief drin, ne? Und dazu muss man aber sagen, wir haben in Deutschland sehr, sehr hohe Freibeträge in der Erbschaftssteuer. Die gehören zu den höchsten in den OECD-Ländern. Und da ist es so, dass Ehepartner ja sowieso schon 500.000 vererben können. Kinder und Stiefkinder können bis zu 400.000 Euro steuerfrei bekommen. Enkelkinder bis zu 200.000 Euro und so weiter. Das schichtet sich dann nach unten ab, ja. Und ich habe meine Mutter dann nur so angeguckt und habe so gesagt, wir sind da lange Meter nicht von betroffen, ja. Also auf solche Werte kommen wir überhaupt nicht. Aber das ist, ja, das ist fest in den Köpfen drin.
Mhm.
Genau, und dazu habe ich Julia eben auch nochmal befragt und da hören wir jetzt nochmal rein.
Debatte, die jetzt die meisten Ökonomen und auch die Parteien führen, da geht es um die weitreichenden Ausnahmen für wirklich sehr, sehr große Unternehmensvermögen, die dazu führen, dass wir aktuell zwar eine Erbschaftssteuer haben, aber die ganz großen Vermögen am niedrigsten oder besonders niedrig besteuert, also eine sehr regressive Steuer. Das heißt, so die armen Reichen in der Mitte, die ein paar Immobilien erben, die zahlen durchaus die Steuer und die sehr großen Unternehmenserben nicht, obwohl man einfach sagen könnte, auch ihr könntet die Steuer zahlen, ihr stundet sie halt, euch ist das Gleiche zuzutrauen als Unternehmenserben wie dem Unternehmensgründer oder dem Mensch, der einen Kredit aufnehmen muss, um ein Unternehmen zu gründen. Das ist allen auch zuzutrauen, aber das machen wir aktuell nicht. Und dann ist das natürlich ein sehr cleverer Schachzug, dann einfach nur an Omas Häuschen und an das Unrechtsgefühl zu appellieren, dass wer in Deutschland ein kleines Vermögen erbt, darauf Steuern zahlen muss. Und da ist es erstmal so, dass wir im internationalen Vergleich mit die höchsten Freibeträge haben. Wer von seinen Eltern was erbt, kann 400.000 Euro erben und das von jedem Elternteil und das vor allem auch aller 10 Jahre wieder. Und da, wo auch die kleinen Vermögen sind, wird das auch geplant und ganz gut genutzt sozusagen. Also schon jetzt was überschreiben und dann in 10 Jahren nochmal. Also auch da fallen in der Regel kaum Steuern an. Ich habe gerade beispielsweise mit einem Steuerberater aus Ostdeutschland gesprochen und wollte was für eine Erbschaftssteuererklärung wissen. Und er hat gesagt, er hatte noch nie eine in der Hand. Also der macht jetzt 20 Jahre Steuererklärung, aber der hatte noch nie einen Erbschaftssteuerfall. Genau, also die meisten Menschen haben nicht das Glück, überhaupt sich darüber Gedanken machen zu müssen, ob sie Erbschaftssteuer zahlen. Die meisten erben einfach nichts oder sind so weit weg von den Freibeträgen.
Ja, ich fand, bei der Erbschaftssteuer ist es halt so nochmal besonders grotesk, ne, was für Ausnahmeregeln da für die hohen Vermögen gelten. Und dass es tatsächlich auch ist, dass da tatsächlich mit so Bedürftigkeit argumentiert wird. Ja, also wo man dann wirklich sagen kann, wenn man sehr, sehr, sehr reich ist, dann kann die Argumentation lauten, man hat aber aktuell das Vermögen einfach nicht verfügbar, also nicht flüssig. Und das gilt dann schon als man sei bedürftig. Und deswegen gibt es dann sogenannte Verschonungsbedarfsprüfungen, wo einem dann die Steuer erlassen wird. Und da hat das Netzwerk auch ein Beispiel mal gebracht. Also in 2022 gab es in 24 Fällen Erbschaftsfällen, da wurde Vermögen übertragen von jeweils 240 Millionen Euro, aber es fiel nur ein Steuersatz von 4,5% darauf an. Ja, eigentlich wären bis zu 50% möglich, aber aufgrund dieser ganzen Ausnahmeregelungen ist es dann eben nur 4,5% gewesen. Das ist einfach ein schlagendes Beispiel, wie bei der Erbschaftssteuer so viele Ausnahmen gelten, ja, dass es wirklich absolut grotesk ist. Anderes Beispiel, erbt man 30 Immobilien, muss man Steuern zahlen, sind es 300, dann kann man wegen angeblicher Bedürftigkeit und weil diese Immobilien als Betriebsvermögen dann gewertet werden, auch quasi von fast jeglicher Steuer verschont bleiben. Ja, es ist völlig, völlig absurd und da müsste dringend was gemacht werden.
Ja, wenn man es dann weiß, das wusste ich alles gar nicht. Das ist natürlich genau, was wir vorhin wieder gesagt haben. Ne? Da muss man sich schon richtig tief eingraben in die ganze Thematik, um diese Absurdität zu verstehen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, das waren also so gängige Mythen. Bei mir fällt jetzt noch ein ganz gängiger Mythos auch ein, nämlich es wird ja dann oft gesagt, man könnte auch solche Milliardärssteuern und Steuern für die Vermögenden gar nicht einführen, weil es ist schwer zu messen und es ist ein hoher Verwaltungsaufwand und so. Und das müsste man sich jetzt mal vorstellen, dass man das auch anwenden würde auf die Kontrolle von beispielsweise BürgergeldempfängerInnen. Da könnte man ja auch sagen, ah nee, das ist irgendwie zu kontrollieren, ob die das Geld jetzt wirklich irgendwie in dem Sinne, wie es der Staat für sie vorsieht, ausgeben, ist viel zu viel Verwaltung, Sanktionen lassen wir alles weg, zu bürokratisch. Also auch da merkt man, dass da eine ziemliche Doppelmoral im Sinne des Klassensystems, was sich da drin spiegelt, auch in der öffentlichen Debatte vorherrscht.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal wegkommen von der Analyse und von den Mythen, mit denen diese ganze ungerechte Systematik aufrechterhalten wird. Aber hat Julia auch noch was zu Alternativen gesagt?
Ja, das hat sie natürlich. Zum einen haben wir ganz kurz gesprochen über einen Aufruf einer Allianz aus diversen Organisationen jetzt vom Oktober 2024, Superreiche gerecht besteuern. Auch da ist das Netzwerk Steuergerechtigkeit dran beteiligt. Es ist ganz klar das Plädoyer dafür, dass man eine andere Vermögensbesteuerung braucht. Ja, also wie man das dann genau macht, da hat sich die Allianz dann jetzt erstmal noch nicht drauf festgelegt, um das ein Stück weit offen zu halten. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie man das gestalten könnte. Und genau dazu habe ich Julia befragt und auch nochmal gefragt, wie viel an Mehreinnahmen wäre denn möglich? Und da hören wir jetzt nochmal rein.
Also das Netzwerk Steuergerechtigkeit gibt es keine absolute Empfehlung, wie viel mehr Steuereinnahmen möglich sind. Aber wir sehen auf jeden Fall ein Umsteuerungspotenzial. Also, und das liegt, und das sehen wir insgesamt bei ungefähr 75 Milliarden Euro, also Steuern, die irgendwo mehr eingenommen werden könnten. Und dann kann man aber auch sagen, wir besteuern mittlere Arbeitseinkommen mit Steuern und Abgaben, also vor allem Abgaben, sehr hoch. Da könnte man natürlich auch ein Stück weit entlasten. Und da sehen wir eben dieses Potenzial von ungefähr 75 Milliarden Euro. Und bei der, jetzt mal um ein paar konkrete Beispiele zu nennen, bei der Vermögenssteuer für Superreiche, also für Menschen, die mehr als 100 Millionen Euro besitzen, wenn wir da sagen, eine 2%ige Steuer, da landen wir bei Einnahmen zwischen, haben wir gerade in einer Studie uns angeschaut, zwischen 11 und 28 Milliarden Euro, je nachdem, wie die konkret dann ausgestaltet ist, Stichwort Freibetrag, Freigrenze, also zwischen 11 und 28 Milliarden Euro. Bei der Erbschaftssteuer würde ich sagen, sind, wenn wir nur die Ausnahmen für Unternehmensvermögen streichen und durch Stundungen ersetzen, sind da langfristig ungefähr 10 Milliarden Euro jährlich mehr drin. Ich würde aber sagen, es gibt bei der Erbschaftssteuer auch grundsätzlich Reformbedarf. Und bei den hohen Erbvermögen, die wir aktuell weitergeben, wäre es durchaus auch zu überdenken, ob wir nicht die Steuer insgesamt noch stärken wollen. Und dann als dritte Möglichkeit gibt es auch noch natürlich die Möglichkeit einer Übergewinnsteuer. Also Wir haben die Situation, dass es sehr große Konzerne gibt, die sehr viel Marktmacht haben und sehr große Gewinne erwirtschaften, nicht einfach, weil sie besonders innovativ sind oder besonders wichtige Investitionen tätigen, sondern einfach, weil sie sehr, sehr großen Vorsprung haben vor allen anderen Unternehmen. Und wenn wir sagen, dass wir diese Gewinne, die auch deutlich höher sind als die der Mitte, wenn wir sagen, wir legen eine Grenze fest, also wer mehr als 10% Umsatzrendite hat, also ein normales Unternehmen hat weniger und die haben eben deutlich mehr als 10%, zahlt auf den überschießenden Gewinn eine höhere Steuer nochmal. Also dass wir sozusagen, wir haben die normale Körperschaftssteuer und auf den Gewinn, der untypisch ist, also der besonders hoch ist, da nehmen wir nochmal eine extra Steuer drauf und gleichen so ein Stück weit den Vorsprung aus und auch ein Stück weit, diese großen Konzerne haben auch durch Gewinnverschiebung und Gewinnverlagerung teilweise in den vergangenen 10, 20 Jahren sehr, sehr wenig Steuern gezahlt. Also da sind viele Unternehmen dabei, die deutlich zu wenig Steuern gezahlt haben. Und das könnte man mit einer Übergewinnsteuer auch ein Stück weit ausgleichen. Und da wären so Einnahmen, schätzen wir, von bis zu 20 Milliarden Euro drin.
Ganz schön viel Geld, was da drin wäre.
Ja, es wäre sehr viel Geld möglich. Und ich glaube, also an den Vorschlägen und auch an den Ausgestaltungen, wie man das machen könnte, ja, da mangelt es überhaupt nicht. Es muss um die politische Durchsetzungsfähigkeit gehen. Und ich weiß nicht, wie dir es da geht, wenn ich so auf den Wahlkampf gucke und dann sieht man so, ja, okay, SPD und Grüne wollen auch in dieser ganzen Frage so ein bisschen was machen. Die SPD will wieder irgendwie eine Vermögenssteuer revitalisieren, für, wie sie das so schön nennen, für sehr hohe Vermögen. Sie wollen bei der Erbschaftssteuer so ein bisschen was reformieren. Auch die Grünen wollen die Erbschaftssteuer verschärfen und sprechen sich unter anderem für eine globale Milliardärssteuer aus. Dann denke ich halt immer so, ja, more of the same, ja. Also wir hatten das. Der letzte Wahlkampf war auch ein Wahlkampf, wo Steuerthemen durchaus prominent im Fokus standen. Und das ist kein Thema, mit dem man per se untergehen muss, ja. Also verstehe ich auch immer die Angst der Parteien nicht, das stärker ins Schaufenster zu stellen. Aber ich meine, nichts davon ist dann irgendwie im Koalitionsvertrag gelandet. Und von daher muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass ich diese ganzen Versprechungen von SPD und Grünen, da baue ich halt nicht drauf. Ja, also ich weiß nicht, wie dir es da geht.
Na, also ich beobachte das ganz ähnlich wie du. Ich glaube, das hat eben was damit zu tun. Wir hatten das Thema internationale Wettbewerbsfähigkeit ja in der Folge 9 und 10 ausführlich bearbeitet und auch die Grünen unterscheiden sich da nicht großartig, dass sie immer wieder sagen, wir müssen international wettbewerbsfähig werden, insbesondere in den grünen Technologien. Das bedeutet natürlich Unternehmenswettbewerbsfähigkeit, ne, wird dann so umgesetzt, da können wir dann auch keine hohen Unternehmenssteuern machen. Das wird ja auch wortwörtlich gesagt. Unsere Unternehmensbesteuerung ist nicht wettbewerbsfähig international. Ne? Insofern, in diesem Kontext von der globalen Weltmarktkonkurrenz können die Parteien, wenn sie das akzeptieren und wenn sie sagen, da wollen wir schön mitmischen, mitkonkurrieren, können sie gar nicht anders. Ich glaube, das ist einer der Gründe. Und es gibt aber auch da Vorschläge, wie man dem etwas entgegensetzen kann. Ne? Ich kann ja vielleicht, das wäre dann jetzt auch schon, da bin ich jetzt auch mal ganz frech, mein Mitbringsel. Es gab ja 2020 ein Buch, das hieß Der Triumph der Ungerechtigkeit, Steuern und Ungleichheit im 21. Jahrhundert. Und zwar von Emmanuel Saez und Gabriel Zückmann. Und die beiden, das sind enge Mitarbeiter von Piketty, diesem berühmten Ungleichheitsforscher, die haben herausgearbeitet, wie man zu einer globalen Besteuerung der Unternehmen kommen könnte. Dieses Buch fand ich sehr eindrucksvoll, weil es auch sehr leicht beschrieben ist, sehr schön verständlich geschrieben ist. Es ist aber allerdings ein bisschen, ja, dick. Und insofern würde ich jetzt hier als Mitbringsel in eigener Sache sagen, ich habe es rezensiert für den WDR. Da kann man sich das anhören, kurz zusammengefasst und kurz und knackig. Und das würde ich dann könnten wir dann in die Shownotes stellen. Dann kann man die knackige Argumentation sich kurz anhören und muss nicht das ganze Buch lesen. Aber ich wollte sagen, selbst bei diesem Gebiet der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gibt es Alternativen. Man ist dem nicht ausgeliefert.
Ja, und Zückmann ist nochmal ein gutes Stichwort für mich auch. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir ja den G20-Gipfel jetzt hatten und dass im November unter der Schirmherrschaft von Brasiliens Präsident Lula da Silva die G20 sich zumindest darauf geeinigt haben, ja, bei der Besteuerung von Milliardenvermögen zusammenzuarbeiten. Ne? Und dieses Konzept für so eine Milliardärssteuer, das hat eben der Ökonom Gabriel Sügmann erarbeitet im Auftrag eben der brasilianischen Regierung. Und ich finde es auch extrem wichtig. Also da gibt es Berechnungen, die sagen, bei rund 3000 weltweiten MilliardärInnen könnte man da jährlich Einnahmen von rund 250 Milliarden Euro zusammenbekommen. Nur das Problem ist, ich meine, die Grünen machen sich ja auch für so eine globale Milliardärssteuer stark. Es ist natürlich klar, das wird Jahre noch dauern. Ja? Also es ist ja noch nicht mal jetzt ein konkreter Arbeitsauftrag an die OECD oder die UN überwiesen worden, dass das jetzt mal sehr schnell vorangetrieben wird, sondern das ist jetzt erstmal wichtig, dass das bei den G20 so prominent auf den Tisch kam. Aber es wird eben Jahre dauern. Und deswegen finde ich immer wichtig, wenn man jetzt nur darauf abstellen würde, wäre so eine globale Milliardärssteuer natürlich so ein bisschen Augenwischerei, ne? Weil wir brauchen sehr viel schneller Lösungen hier im nationalstaatlichen Rahmen. Ich habe aber auch noch ein anderes oder zwei kleine andere Mitbringsel. Das geht ganz kurz. Und zwar möchte ich im Zusammenhang mit unserem Thema auch nochmal zwei Sachen empfehlen, nämlich einen ZDF-Beitrag, den stellen wir auch in die Shownotes. Die hatten sich nämlich vor nicht allzu langer Zeit nochmal so angeguckt oder so einen sogenannten Background-Check gemacht, was kosten uns die Reichen. Und den finde ich deswegen so interessant, weil der A sehr anschaulich ist und zwei B, der Lobbyverband der Familienunternehmen, über den haben wir ja auch schon öfter gesprochen, danach erbost mit einem offenen Brief sich an das ZDF gewandt hat. Und das wiederum hat das Netzwerk Steuergerechtigkeit zum Anlass genommen, sich diesen offenen Brief mal vorzuknöpfen und mal so ein bisschen sich anzuschauen, was die Familienunternehmen da an Fake News verbreiten. Und Familienunternehmen kann man ja ähnlich sagen, sind irgendwie die Hochvermögenden drin organisiert, auch wenn die alles dafür tun, die Liste der Unternehmen geheim zu halten, die bei denen organisiert sind. Aber man weiß es natürlich so ein bisschen auf Umwegen. Also dieser ZDF-Beitrag und das, was es an Nachklapp hatte, das war ganz interessant. Und weiteres Mitbringsel, da bin ich drüber gestolpert. Ich habe nur reingelesen, aber fand es auch sehr interessant. Von David de Jong gibt es ein Buch Braunes Erbe. Und der hat nämlich mal herausgearbeitet, wie einige der Unternehmerfamilien, die hochvermögend in unserem Land sind, wie die Quants, die Flicks, die Porsches, die Oetkers, aber auch die Reimanns, wie die eigentlich ihr Vermögen im Nationalsozialismus vermehrt haben. Und das ist, glaube ich, einfach auch nochmal eine interessante Facette dieses ganzen Themas hier.
Spannend, das ist echt interessant, ja. Das ist auch total wichtig, diese Facette nochmal zu erwähnen, genau.
Ja. Sehr gut. Mhm. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt vielleicht auch was gelernt. Und wir freuen uns natürlich auf Zuschriften, Kritik und Kommentare unter armutszeugnis@rosalux.org. Und ja, wir entschuldigen uns nochmal für kleinere technische Störungen, die es hier vielleicht zwischendurch gegeben hat. Aber das ist eben ja unserer besonderen Aufnahmekonstellation heute geschuldet. Und Sabine, dir an dieser Stelle vor allen Dingen auch nochmal ganz viel gute Besserung. Super, dass du heute trotzdem dabei warst.
Danke, gerne. Und ich möchte da drin aber bitte kein Vorbild sein, ja?
Genau, wenn man krank ist, lässt man sich krank schreiben und geht nicht zur Arbeit.
So ist das. Gut, dann auch von mir. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Ja, bis bald.
Bis bald. Tschüss.